Ja, Martin Luther, der Reformator. Was für ein gewaltiger Mann, was für ein gewaltiges Wort, das uns heute die Bibel dazu sagt. Was hat der Mann alles durchgestanden und durchgemacht? Was hat er alles für Lasten getragen? Es ist gar nicht zu fassen. Ich habe gestern Abend noch einen Film gesehen über ihn und seine Frau Katharina von Bora. Es ist schon unglaublich, mit welchen Anfeindungen er umgehen musste, mit welchen Anfechtungen er fertig werden musste. Und was das Ehepaar dann zusammen da durchgestanden hat, das ist einfach klasse. Ganz, ganz großartig. Ja, und die Reformation, das war ein Blick auf die Kirche, wie sie damals war, und blickte dann nach vorne, so wie es sein sollte. Und deshalb war sie auch gegen bestimmte Missstände, und so ist das bis heute geblieben. Wir leben vom Erbe der Reformation und wollen den Blick nach vorn haben. Aber was heißt das? Und deshalb erinnere ich an das Vierfache allein. Das heißt allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein durch die Schrift und allein Christus. Vierfach. Das hatten wir ja hier früher unter der Decke hängen. War sehr schön zu sehen, hatte jeder immer vor Augen. Im Augenblick geht das nicht, aber ich nehme mal an, das kriegen wir wieder. So, was bedeutet das für die Gemeinde von heute und für die Gemeinde vielleicht auch von morgen? Was war Martin Luther für ein Mann, um dessen Willen die evangelische Kirche immer noch den Reformationstag feiert? Der Mönch, der den Papst in Rom als Antichristen und den Humanisten Erasmus von Rotterdam als Schwein zu Rotterdam beschimpfte. Der germanisch-teutonische Held, ein deutscher Kraftprotz, der es mit den Mächtigen seiner Zeit aufnahm, der Fürstenknecht, der die Revolution verhinderte, der geniale Bibelübersetzer, der die deutsche Sprache erst geschaffen hat in seiner Einheit, ja, der Reformator Martin Luther, der Mann, der den Pastoren das Heiraten erlaubt hat und ermöglicht hat, Martin Luther, der große Kulturschaffende, Liederdichter, Texter und Komponist. Er hat das Evangelium wiederentdeckt und mit diesem Evangelium wollte er die Kirche reformieren. Aber die Zustände damals waren nicht so. Das konnte man nicht einfach so machen. Man setzt sich hin und sagt, heute reformiere ich die Kirche. Das wäre zu schön gewesen, wenn das so gegangen wäre, sondern da war viel, viel Widerstand. Und die Reformation führte dann die Evangelischen ja nicht in eine erneuerte Kirche, sondern aus der Kirche heraus in einen eigenen Kirchenkörper. Hat Luther eine eigene Kirche gewollt? Hat er den Aufruhr im deutschen Volk, die harten Auseinandersetzungen bis hin zum Krieg für eigene ehrgeizige Ziele in Kauf genommen? Mit Sicherheit nicht. Luther ist etwas passiert, was in der Folgezeit immer wieder geschehen ist, wenn auch nicht mit so großen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Er hat die Bibel entdeckt und er hat Gottes Wort ernst genommen. Und eigentlich fiel die Reformation nämlich ganz harmlos an. Was? Das, was die Theologen das sogenannte Turmerlebnis nennen, so genannt nach Luthers Zimmer, das im Turm des Wittenberger Klosters lag. Und in diesem Zimmer fing beim Lesen der Bibel Gottes Wort an zu leben. Römer 1, Vers 17, wir haben es gerade gehört. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann das Zweite, was wir eben auch schon gehört haben, Römer 3, Vers 21 folgend, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Diese Verse wurden zum Kern der Reformation. Allein aus Glauben. Die Gerechtigkeit Gottes wollte Luther immer erstreben Und dafür hat er sich abgequält und abgemüht, um vor Gott ein gerechtes Leben zu führen. Richtig zu sein, so wie Gott es von einem wollte. Für uns ganz klar, dass man darüber nur verzweifeln kann. Denn wie soll einer so leben, wie Gott es will? Und wenn ich die Forderung Gottes ernst nehme und nicht kurz an fünfe gerade sein lasse, dann muss das zerbrechen. Denn der sündige Mensch kann Gottes Gerechtigkeit nicht leben. Luther damals nicht und wir heute nicht. Luther, Zitat: Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle musst ich sinken. Und drängend und bohrend stand so die Frage im Raum: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Die Frage muss man heute wieder genauso stellen. Aber wer beantwortet sie uns denn, wenn nicht die Bibel selbst? Und sonst wird es im Raum der Kirche hier kaum noch so gefragt. Wie ein Blitz schlug Römer 1, Vers 17 und Römer 3, 21 folgende ein: Die Gerechtigkeit Gottes ist die Eigenschaft, die er einem anderen verleiht. Ein Geschenk, eine unverdiente Gnade. Ich bekomme einen gnädigen Gott. Ja, aber nur, weil Gott schenkt. All meine Aktivitäten, mich bei Gott lieb Kind machen zu wollen, sind unsinnig und überflüssig. Der aktiv Handelnde ist Gott. Der Mensch ist das Objekt seines göttlichen Wirkens. Der Mensch bleibt passiv. Der Glaube empfängt. Es ist also ein grober Unfug, wenn uns später von anderer Seite, von Turnvater Goethe, immer wieder die religiösen Turnübungen empfohlen werden. Wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen. So ein Quatsch. Ganz, ganz falsch. Luthers Erkenntnis, die Erkenntnis der Reformation, die Grundlage der Reformation, stellt das Leistungsprinzip unserer Welt auf den Kopf. Hier wird man richtig vor Gott, gerecht vor Gott nennt das die Bibel, richtig vor Gott. Und hier geht es nicht nach Lohn und Leistung, sondern nach Gnade. Wie das angehen kann? Ist Gott also doch der liebe Gott, der Hollywood-Santa Claus mit dem weißen Rauschebart, gütig, lächelnd, immer verzeihend? Keine Spur. Denn Gott hat sich dieses Geschenk ja etwas kosten lassen, das Kreuz von Jesus auf Golgatha. Und Jesus hielt für uns den Kopf hin und zieht den klaren, berechtigten Zorn Gottes über unsere Sünden auf sich. Gott macht keinen Abstrich an seiner Heiligkeit, aber er lässt es zu, dass ein anderer für uns bezahlt. Der Glaube empfängt. Und deshalb heißt das erste reformatorische Prinzip: Allein aus Glaube, sola fide. Allein aus Glaube, sola fide. Und das zweite, was wir zu bedenken haben, das ist allein aus Gnade. Ich muss doch etwas tun. Ja, was denn? Wenn Gott das ganz allein schafft, was wir für unsere Ewigkeit brauchen, aber ich muss doch wenigstens den guten Willen aufbringen. Wirklich? Gerade das hatte Martin Luther erfahren, dass der eigene Wille durch und durch böse ist. Und er vergleicht den Menschen mit einem Esel, der in jedem Fall einen Reiter hat. Entweder er wird vom Teufel geritten, und das ist sein natürlicher Zustand nach seiner Geburt, oder er wird von Gott geritten, und das ist der Zustand, wenn Gott kommt und den Teufel herabstößt. Aber was tut der Wille des Esels dazu? Welche Leistung erbringt er, wenn Gott von ihm Besitz ergreift und dann die Richtung bestimmt, in der es jetzt weitergehen soll? Der Mensch kann sich störrisch verhalten wie ein alter Esel. Und deshalb wissen die Christen gut genug, davon zu singen, wem sie es verdanken, dass sie Christ geworden sind und es immer noch sind, immer noch. Und an dieser Stelle zeigt sich die seelsorgerische Theologie Martin Luthers. Das waren keine blassen Gedanken, die am grünen Tisch entworfen waren. Das war Stück für Stück persönlich durchlebter und durchlittener Glaube. Und das heißt, so manchem an sich selbst verzweifelten Christen, der mit seiner Heiligung nicht fertig wird, gehörte es ins Stammbuch geschrieben, dass er die unbeschwerte Fröhlichkeit des Glaubens wiederfinden kann, dort, wo er das Staunen lernt, dass Gott ihn zum Christen gemacht hat, dass Gott ihm nachgeht, ja, dass Gott selbst ihn heiligt. Und deshalb braucht er sich auch nichts einzubilden, wenn ihm sein Christenleben mal gut gelingt. Und die selbstverständliche Frucht des Glaubens ist das, aber auch die zu erwartende Frucht. Bleibt sie aus, stimmt etwas mit dem Glauben nicht. So ist klar, geschenkter Glaube bringt geschenkte Frucht. Ich kann nur das tun, was Gott für mich schon vorbereitet hat. Wehe aber, ich tue es nicht. In späteren Jahren ist Luther mit dem Humanisten Erasmus schwer aneinander geraten. Und das konnte so ein vernünftiger Mensch wie Erasmus natürlich nicht mehr nachvollziehen, dass der Wille des Menschen so wenig wert war und der natürliche Mensch so gründlich verloren war. Und mit großer Wucht betreibt Luther die Auseinandersetzung mit Erasmus, beschreibt die Vernunft als Hure und lässt aus der Kenntnis der Heiligen Schrift den Weg zu Gott einzig und allein durch den Glauben stehen. Aber den hat nur, wer über seine Sünden und Verlorenheit erschrickt, wer seine menschlichen Möglichkeiten zerbrochen sieht und ganz und gar abhängig ist von Gott und seine Gnade empfängt. Luthers Turmerlebnis an seine theologischen Schlussfolgerungen waren Dynamit für die damalige Kirche. Ein Glaube, der nur empfängt und der sich nichts verdienen kann, das war doch unerhört. Zu der Zeit zog ein Mönch durch die Lande, ein Mönch namens Tetzel, und predigte Ablass. Ablass, das Erlassen zeitlicher und ewiger Fegefeuerstrafen. Das war einfach und praktisch zugleich. Man kaufte einen Ablass entsprechend seinen finanziellen Möglichkeiten und handelte sich dementsprechend Nachlass seiner Sündenstrafen ein. Tetzel, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ihr kennt das alles. Als ob's die Seligkeit für Geld gäbe. Nun ist Tetzel ein Extrem, dessen einfache Rechnung auch in der katholischen Kirche heute niemand so ganz gern mehr nachvollzieht. Aber Hand aufs Herz, dass man mit seinem Glauben sich verdient machen möchte bei Gott, das steckt doch jedem von Natur in den Knochen. Und damals noch deutlicher, als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg schlug, da mussten diese Thesen Leute lesen, die eigentlich aus einem ganz anderen Grund zur Schlosskirche gekommen waren, denn die riesige Reliquiensammlung der Schlosskirche war geöffnet. Reliquien. Also Haare, Knochen, was weiß ich, irgendwas von irgendwelchen Heiligen vorweg. Und deren andächtige Betrachtung brachte über 1370 Jahre Ablass. Das war schon ganz schön hübsch. Dafür konnte man schon eine ganze Menge sündigen. Und den Besuchern dieser Ausstellung und mit ihnen der ganzen damaligen kirchlichen Welt hielt Luther gleich mit der ersten seiner 95 Thesen entgegen: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass alles Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und damit entzog er dem kaufmännischen Geschacher um Seelenheil den Boden. Denn das ist die Forderung der Bibel. Ein Leben in täglicher Buße zu Gott, in täglicher Neuhinwendung zu Gott, ein Leben unter Gottes Herrschaft, das neu die eigene Sündhaftigkeit erkennt und auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Und so geschieht nach Luther die Wiedergeburt. Das ist kein einmaliger Akt, sondern beginnt einmal und wird dann Tag für Tag erneuert in ständiger und Umkehr und Buße durch die Gnade Gottes. Nichts geht mehr ohne die Gnade. Sola gratia, das zweite reformatorische Prinzip. Ihr erinnert euch noch, wir hatten mal das erste reformatorische Prinzip, sola fide, allein durch Glauben, und jetzt sind wir schon eins weiter und sind schon bei sola gratia, das zweite reformatorische Prinzip. Woher weiß Luther das alles so genau? Was gibt ihm den Mut, allein gegen eine ganze Welt zu stehen? Es ist das unbedingte Vertrauen auf die Heilige Schrift. Er, der Theologieprofessor, der zur Zeit seiner Schutzhaft auf der Wartburg das Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzte und später auch das Alte Testament übersetzt hinzufügte, kannte nicht nur die Schrift, sondern er lebte mit ihr. Für ihn war die Bibel nicht ein Steinbruch, aus dem man sich nach Belieben die Steine für ein theologisches Lehrgebäude zusammenstellen konnte, noch ein Sammelsurium von Richtigkeiten und Wahrheiten, über die man intellektuell nachdenken konnte, sondern eine lebensschaffende und lebenerhaltende Größe. Und eine Reformation ohne den Rückbezug auf die Heilige Schrift ist nicht vorstellbar. Sola Scriptura, allein die Schrift, das ist das dritte reformatorische Prinzip. Und die Bibel war die Ursache zur Reformation, zur Erneuerung der Kirche. Sie war Maßstab zur Überprüfung der kirchlichen Verhältnisse. Sie war das Faustpfand Gottes in den Anfechtungen und den Verfolgungen durch die Gegner der Reformation. Und Luthers Argumentation gegen Papst und Kaiser auf dem Reichstag zu Worms 1521 ist bekannt. Seine Ausführungen schließen vermutlich mit den Worten: Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Gott helfe mir. Amen. Wenn ich da an das denke, was heutzutage in den Kirchen so gesagt wird, da heißt es nun, hier stehe ich nun und kann nicht anders. Nein, hier stehe ich nun, ich kann auch anders. Aber diesem Mann gab das die Kraft, diese ungeheure Kraft. Wer das Wort Gottes im Zeugnis der Heiligen Schrift verleugnet, wer nach seinem Gutdünken andere Maßstäbe setzt, der verleugnet Gott. Wer aber durch das Wort Gottes ergriffen ist, der kann die Wahrheiten der Bibel nicht leugnen. Und deshalb ist Luthers Ruf zur Umkehr seiner Bücher abgeprallt an ihm, der zur Bibel stand. Er war nur bereit, umzukehren oder seine Bücher zu widerrufen, wenn er durch das Zeugnis der Schrift überführt würde. Und unausgesprochen ist damit ein weiteres klar: Die Bibel besteht nicht nur aus toten Buchstaben. Und ohne den Heiligen Geist allerdings ist die Schrift wertlos. Einfach verstehen, intellektuell erfassen, gilt nicht. Der Geist allein versteht die Schrift in rechter Weise und wirkt so, wie Gott es haben will. Und das heißt, der Heilige Geist wirkt durch die Schrift und bringt uns zu Christus. Zu welchem Christus? Zu keinem anderen, als ihn die Heilige Schrift bezeugt. Und das ist Luthers Erfahrung. Wer betend die Bibel liest und ohne Vorurteile, der wird immer zu Christus finden. Die Bibel ist nicht angewiesen auf irgendwelche Ausleger. Und Luther spricht von der Eindeutigkeit der Schrift, der Klarheit der Lehre und gegen alle Versuche, sie in den Griff zu bekommen. Er spricht davon, dass die Schrift sich selbst auslegt. Besser geht es nicht. Der Interpret der Bibel ist die Bibel selbst. Der Spannungsbogen der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite, ihre innere Dynamik, ihre zentrale Aussage im Alten wie im Neuen Testament, das ist nach Luther das, was Christus ans Licht bringt. Eine strohende Epistel kann Luther deshalb den Jakobusbrief nennen, weil er nach Luthers Meinung nicht so zentral ist wie zum Beispiel der Römerbrief. So wie der Römerbrief die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden zum Mittelpunkt hat. Und deshalb bleibt der Jakobusbrief trotzdem Gottes Wort. Und die Wichtigkeit der biblischen Bücher, die wird nur unterschiedlich akzentuiert. Zu anderen Zeiten mögen auch andere Akzente gesetzt werden, allerdings mit Luther nie gegen die Mitte der Schrift, dass der Sünder allein aus Gnaden gerechtfertigt wird. Die Bibel, Gottes Wort, das hat Konsequenzen. An ihr maß Luther die Kirche, die Gesellschaft, sich selbst, und niemand hat das Recht, sich über die Bibel zu stellen. Wir alle stehen immer unter der Schrift. Und deshalb würde Luther sich über manchen Grundbestand evangelischen Glaubens heute nur wundern können. Evangelisch sein heißt, ich muss sonntags nicht in die Kirche. Evangelisch sein heißt, ich muss nicht beichten. Evangelisch sein heißt, es kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Evangelisch sein heißt, ich kann denken, was ich will und machen, was ich will mit der Bibel. Wäre Martin Luther nicht tot, er würde bei solchen Aussagen Magengeschwüre bekommen. Natürlich gilt das Feiertagsgebot auch für evangelische Christen. Natürlich dürfen evangelische Christen auch beichten. Eine evangelische Wohltat nennt Luther das. Lange Zeit hat er die Beichte sogar als drittes Sakrament gerechnet. Und nun nochmal die Frage, wie hat Martin Luther sein Leben ausgehalten? Wie lebte der Mann, durch den so vieles neu geworden ist? Arrogant, überheblich, verletzt im Misserfolg? Martin Luther war zeitlebens ein angefochtener Mann. Nicht unbedingt von seiner Umwelt, wichtiger vor Gott. Ihm kann man nur in der Anfechtung begegnen, nur in der Ehrfurcht. Und die Grundpfeiler der christlichen und seiner Theologie waren deshalb immer Gebet, Anfechtung, Denken. Und das ist nicht misszuverstehen als ein dauerndes Zweifeln und hin und her gerissen sein. Martin Luther wusste sehr wohl, das war ein großer Streitpunkt während der Reformation, dass es Heilsgewissheit gibt. Und deshalb sagt er, nimm die Gewissheit weg und du hast das Christentum weggenommen. Der Glaube gibt Gewissheit. Du darfst dir deines Glaubens gewiss sein. Du darfst dir Jesu Christi gewiss sein. Aber der Glaube macht bescheiden vor Gott. Der Glaube lehrt, je länger, je mehr. Das Staunen über den allmächtigen Gott, der sich nicht zu schade ist, ständig neu seine Liebe an elende Sünder zu verschwenden. Wir haben von Martin Luther keine letzten Worte. Aber ein letztes Wort haben wir von ihm, das hat er aufgeschrieben gehabt. Und als er dann starb, fand man das dann neben seinem Bett. Eine letzte Lebensäußerung. Und da sagt er, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Er hat da sowas von recht. Und deshalb bleibt nur zum Schluss das letzte Solus, nicht Sola jetzt, sondern Solus. Ist Latein und bedingt sich Solus Christus, allein Christus. Und das wird wieder ein ganz trauriges Kapitel oder ein ganz fröhliches, je nachdem, wie man es anpackt. Heute ein ganz, ganz trauriges Kapitel. Denn heute zur Reformation haben wir ein Motto von der Kirche vorgegeben bekommen, wo sie sagen, dieser Tag steht unter dem Motto Freiheit und Verantwortung. Und jetzt wird es ganz schlimm. Das alles ohne Christus. Und ihr könnt hingehen, wo ihr wollt, in welche Predigten, wo ihr wollt. Ihr werdet eine Predigt nach der anderen hören, ohne Christus. Alles ohne Christus. Freiheit ohne Christus. Verantwortung ohne Christus. Da kommt das ganze Gutmenschentum. Ja. Und sagt dann, ich habe die Freiheit von Christus und ich habe Verantwortung ohne Christus. Die Nazis haben es uns vorgemacht, die Kommunisten haben es uns vorgemacht, die Französische Revolution hat es uns schon vorgemacht. Humanismus ohne Christus führt zu Verbrechen. Das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Und da wollen wir nicht wieder rein. Um keinen Preis, wenn es denn geht. Wenn es um Christi willen sein muss, dann ja. Aber wir wollen bei Christus bleiben, dem lebendigen, dem gekreuzigten, dem auferstandenen Christus. Das ist der Mann, der uns erlöst hat. Das ist der Mann, der für uns gestorben ist. Das ist der Mann, der für uns auferstanden ist. Das ist der Mann Gottes, der für uns ist und der uns an die Hand nehmen will und weiterführen will bis in die Ewigkeit. Und Gott sei Dank, dass wir uns auf diesen Mann verlassen können. Gott sei es gedankt. Er ist für uns. Immer. Und er steht zu uns. Immer. Es kann sein, dass wir ihn mal nicht sehen können, nicht fühlen können, wie auch immer. Er ist immer für uns und steht für uns. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus, dass wir das wissen dürfen und wissen dürfen, du bist bei uns, du stehst zu uns, du allein, Christus, bist der, auf den sich alles gründet, auf den diese ganze Welt gebaut ist und du bist der, der alles ins Lot bringen wird. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen.